Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag wünsche ich. Nächste Woche soll auch in Apotheken gegen Corona geimpft werden. Eine Impfpflicht, wie bei Medizinern, ist hier allerdings nicht vorgesehen. Wir schauen uns das gleich genauer an. Außerdem berichten wir aus Bremen, wo es seit 20 Jahren die Babyklappe gibt. Und in diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz der Polizei in Kaiserslautern zum Fall der beiden erschossenen Polizisten in der Westpfalz. Wir schalten am Ende dieser Sendung zu unserer Landeskorrespondentin. Das mit der Impfkampagne in Deutschland ist ja so eine Sache. Sie stockt mal wieder. Gestern erst musste die Bundesregierung einräumen, dass sie ihr Ziel, bis Ende Januar eine Impfquote von 80% zu erreichen, nicht geschafft hat. Als Grund gilt weiterhin eine mangelnde Impfbereitschaft in doch erheblichen Teilen der Bevölkerung. Auch deshalb soll ab Mitte März eine eingeschränkte Impfpflicht gelten für medizinische und Pflegeberufe. Davon ausgenommen sind allerdings die Apotheker. Und das, obwohl sie ab nächster Woche auch gegen Corona impfen dürfen. Warum das so ist und was die Pharmazeuten davon halten, das hat unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer recherchiert.
Okay. 6,99 €.
Viel los in der Paracelsus-Apotheke in Saarbrücken. Die Kundinnen warten in einer Schlange draußen vor der Schiebetür. Drei stehen schon hier drinnen vor dem Tresen. Die Apothekerinnen haben alle Hände voll zu tun. Trotzdem haben sie gemeinsam mit dem Inhaber dieser Apotheke beschlossen, heute, also am 1. Februar, den Impfstoff zu bestellen und ab dem 8. Februar hier in den Räumlichkeiten in der Apotheke am Beethovenplatz in Saarbrücken gegen Corona zu impfen. Kritiker sagen, es sei völlig überflüssig, die Apotheken in die Impfkampagne mit einzubeziehen, in Impfzentren und in Arztpraxen zu impfen, das reiche doch vollkommen aus. Apothekerin Sabine Schlüter aber sieht das anders.
Die Apotheken sind wichtig, das sehen wir, weil was ganz wichtig ist, um die Impfquote zu erhöhen, ist ein absolut niederschwelliges Angebot. Und das haben wir auch bei dem Modellprojekt Grippeimpfung gesehen. Die Leute gehen hier vorbei, sehen, dass wir es machen, fühlen sich hier zu Hause, haben ihr Vertrauen, weil es eben die Apotheke vor Ort ist. Und deshalb finde ich, ist das sehr sinnvoll, die Apotheken hier einzubinden.
Sabine Schlüter ist selbst dreimal geimpft, aber wäre sie es nicht, dann ginge das auch nach dem 15. März in Ordnung. Sie würde, wenn sie die Spritze setzt, selbst nicht geimpft sein müssen. Ab dem 15. März gilt zwar die Impfpflicht für das Personal in Gesundheitsberufen, also für Mitarbeiterinnen in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen, nicht aber für Apothekerinnen. Sabine Schlüter will das nicht bewerten. Sie sagt, ob die Impfpflicht das richtige Mittel sei, um der Pandemie beizukommen. Dazu habe sie im Moment keine abschließende Meinung. Carsten Wohlfeil aber, der Geschäftsführer der Apothekerkammer des Saarlandes, springt ihr bei.
Ja, wir haben ja die gesetzlichen Vorgaben im Impfpräventionsstärkungsgesetz. Und da ist vorgesehen, dass also nur Mitarbeiter, die einen intensiven und engen Kontakt zu den Patienten haben, sich impfen lassen müssen. Und der Gesetzgeber geht wohl davon aus, dass Apothekenmitarbeiter da nicht drunter fallen.
Aber ist es denn nicht ein enger Kontakt, der da entsteht, wenn eine Spritze gesetzt wird?
Ja, es geht aber auch hier um sozusagen um diesen zeitlichen Moment. Und dieses zeitliche Moment ist beim Impfen sehr kurz. Das muss man einfach sagen. Und deswegen geht der Gesetzgeber davon aus, dass hier eine Impfpflicht nicht erforderlich ist.
Wie bewertet Carsten Wohlfeil das, dass ungeimpfte Apothekerinnen impfen dürfen? Bisher durften ja auch ungeimpfte Ärzte impfen, sagt er und zuckt die Schultern.
Die Situation ist ja vergleichbar. Wir hatten ja anfangs auch die Situation, dass man sich bei Ärzten impfen lassen konnte, ohne zu wissen, ob das Ärztepersonal selber geimpft ist. Die Situation haben wir ja immer noch bis zum 15. März. Von daher ist die Situation in Arztpraxen und Apotheken sicherlich vergleichbar. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich dieser Kontakt, dieser intensive, enge Kontakt bei Ärzten eher gegeben ist aufgrund der allgemeinen Untersuchungssituation als in Apotheken.
Kann ich Ihnen das bestellen? Das habe ich leider nicht da.
Impfpflicht auch für Apothekerinnen ab Mitte März, ja oder nein? Sabine Schlüter hat kaum Zeit, sich über diese Fragen zu viele Gedanken zu machen. Sie bedient und bedient, sie verteilt Masken, testet auf Corona, stellt Impfzertifikate aus. Sie bleibt freundlich und bemüht sich, allen das zu geben, was sie brauchen. Sie weiß, obwohl sie hier in der Paracelsus-Apotheke schon länger gegen Grippe impfen, wird mit dem Impfen gegen Corona eine neue Herausforderung auf sie zukommen.
Wir haben das hier auch in der Apotheke so abgeklärt, dass wir das zu bestimmten Zeiten anbieten. Wir sind zwei Apothekerinnen, die impfen. Wir können das zum Beispiel samstags anbieten, wo die Apotheke zu ist. Oder auch an einem Nachmittag, freitags nachmittags, mittwochs nachmittags, wo das hier dann ruhiger ist. Also montags, wie Sie sehen, werden wir es definitiv nicht machen.
Besonders sind die Anforderungen an die Dokumentation.
Also ich sag mal, das Impfen ist vielleicht ein Fünftel der Zeit zu 4/5 Dokumentation, die dazu kommt.
Über 200 Apothekerinnen sind laut Apothekerkammer im Saarland geschult worden, um gegen Grippe und Corona zu impfen. In 60 Apotheken wird im Saarland bereits gegen Grippe geimpft. Über 35 Apotheken werden ab nächster Woche auch Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Erstmal rechnet Sabine Schlüter nicht mit einem großen Ansturm, aber sie meint, das kann sich ändern.
Ich nehme an, dass das erst, wenn es noch mal zu einer vierten Impfung kommt, dann zum Tragen kommt. Und da ist es äußerst sinnvoll, dass wir vorbereitet sind, von heute auf morgen die Tür aufmachen können und können sagen, wir impfen.
Die Apotheken bereiten sich auf die Corona-Impfungen vor. Aus Saarbrücken berichtete Anke Schäfer. In Köln stand in diesen Tagen eine Mutter vor Gericht, die ihren Säugling vor eine Babyklappe abgelegt hatte und der dann gestorben ist. In Halle hat es in den letzten Wochen gleich zwei Fälle gegeben, in denen Babys ausgesetzt worden sind. Eins davon ist ebenfalls gestorben. Junge Mütter, die sich in verzweifelten Lagen befinden und ihr Kind nicht behalten wollen, müssen besser unterstützt werden, sagen Experten. Oft wüssten die Menschen einfach nicht genug über Babyklappen oder die Möglichkeit einer anonymen Geburt. Wir bei Deutschland heute möchten heute eine Frau vorstellen, die eine Babyklappe in Bremen betreut. Diese Klappe gibt es seit 20 Jahren und die verantwortliche Kinderkrankenschwester ist Güside Kader. Heinrich Pfeiffer hat sie für uns besucht.
Es ist wirklich nur eine Klappe zu sehen, eine weiße Klappe, wo auch nochmal extra darauf steht, für Unbefugte nicht zu öffnen. Der Bereich an sich ist wirklich abgeschottet, in der letzten Ecke sozusagen.
Neben der Kapelle am Bremer St. Josef Stift steht in großer blauer Schrift Babykörbchen. Das Schild führt zu einer Art Bretterverschlag, so anonym wie möglich soll es sein. Drinnen auf der anderen Seite der Klappe steht ein Wärmebett, welches immer auf Körpertemperatur beheizt ist. Das Babykörbchen.
Wenn man hier jetzt wirklich so reinguckt, finde ich das sehr bedrückend. Und dann vor allen Dingen das Öffnen, ne? Also davor stehen ist schon mal eine Sache, aber das dann Öffnen. Und wir wollten das jetzt mal testen.
Ja, gerne.
Genau, jetzt sind wir mal Highlife dabei. So ist das zu öffnen. Dann legt man das Kind rein.
Güside Kader macht mit mir die Probe. Sie öffnet die Klappe und muss automatisch an die Frauen denken, die ihr Kind dort ablegen. Um ihnen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu gewährleisten, liegt ein sogenannter Brief an die Mutter im Wärmebett. In ihm ist neben Beratungsangeboten ein Symbol vermerkt, mit welchem die Mutter zum Krankenhaus Kontakt aufnehmen kann, wenn sie es sich doch noch anders überlegen sollte.
Wenn das am helllichten Tag geöffnet wird, kann es sein, dass es ein Indiz ist, dass eine Mutter das geöffnet hat und einfach nur geguckt hat. Und manchmal auch neugierige Passanten, die das öffnen. Aber so Mütter, die das nutzen oder Frauen, die da wirklich die Not haben, das ist meistens einfach in der Abend- oder Morgendämmerung, dass man da niemanden sieht.
Güside Kader oder ihre Kolleginnen schauen dann zuerst über eine Kamera auf das Wärmebett. Dort ist nur das Bett zu sehen. Alles, was vor der Klappe geschieht, nicht.
Das ist eine sehr ambivalente Situation. Also zum einen freut man sich für das Kind, dass die Mutter einfach aus dieser Notlage diesen Lösungsweg gesucht hat und das nicht irgendwo einfach, sag mal, am Straßenrand abgelegt hat. Aber zum anderen auch Respekt an diese Mutter. Man steckt nicht in ihrer Situation. Ich verurteile nicht diese Mütter, im Gegenteil. Weil diesen Schritt zu gehen, da gehört ganz viel Mut dazu, das einfach zu tun. Auch für das Kind letztendlich. Es geht um das Wohl des Kindes. Und darum also ganz viele Emotionen. Ja, Freude und Glück eigentlich liegt ganz nah beieinander.
Wenn die Klappe sich geschlossen hat, machen sich Kada oder ihre Kolleginnen auf den Weg zu den Babys.
Ich habe zwei Kinder, die, da denke ich heute noch drüber nach. Das eine Kind war sehr süß eingepackt, weil das Kind hatte passende Klamotten und die Mutter hat einen ganz, ganz langen Brief als Erinnerung diesem Kind halt zukommen lassen. Und da waren auch ihre Weggründe drin beschrieben. Und die letzten Zeilen, die lassen mich bis heute eigentlich nicht los, dass deine Mutter dich immer lieben wird.
Ein anderes Mal lag ein in ihren Augen verwahrlostes Baby im Körbchen.
Da ist ganz kurz die Welt kurz stehen geblieben, weil ich dachte, oh mein Gott, also das ist dieses Ambivalente. Irgendwie ist man froh, dass die Mutter diesen Weg gegangen ist. Man ist erleichtert, dass sie diesem Kind eine Chance gibt. Aber andersrum denkt man, sie hat diesen Schritt gewagt.
Seit 13 Jahren arbeitet Güzide Kada auf der Entbindungsstation. Die Einrichtung Babyklappe gibt es bereits seit 22 Jahren. Anfangs sehr umstritten. Gegner argumentierten, man ermuntere damit die Eltern, ihre Kinder abzugeben. Diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Insgesamt wurden nur 28 Kinder im Bremer St. Josef Stift abgelegt. Nach der Behandlung in der Klinik kommen sie meist über das Jugendamt zu Pflege oder direkt zu Adoptiveltern. Für Güzide Kada ist jeder Fall ein Notfall.
Man weiß nicht, aus welcher Situation oder welche Weggründe diese Mutter hatte, ob sie überhaupt Zeit darüber nachzudenken hatte, dass sie diese Tat überhaupt durchzieht.
Tat deshalb, weil das Ablegen in das Körbchen noch immer eine Straftat darstellt. Deshalb hat auch nicht das Krankenhaus den ersten Zugriff auf das Kind, sondern die Kriminalpolizei. Die beschlagnahmt alles, unter anderem den vielleicht abgelegten Abschiedsbrief. Die Spur der Mütter wird aber nicht verfolgt. Einmal erinnert sich Kada, hat eine Mutter ihre Entscheidung bereut.
Die Mutter hat letztendlich aus einer Kurzschlussreaktion gehandelt gehabt und hat keinen Ausweg gefunden, fand das aber zu dem Zeitpunkt gut, das schilderte die vom Jugendamt, und ihr wurden dann andere Hilfen nochmal zugesichert und sie hat das Kind nochmal zu sich geholt.
Güzide Kada ist stolz, eine Babyklappe auf ihrer Station zu haben, die einzige in Bremen und dem Bremer Umland. Abschließend mit den Fällen kann sie, wenn Pflege- oder Adoptiveltern nach einiger Zeit die Entbindungsstation besuchen kommen und einfach Danke sagen.
Können Sie sich noch daran erinnern, das ist die und die mit dem Symbol und wie groß sie geworden ist und wir wollten mal Hallo sagen. Also wie andere Eltern das auch machen, als in Anführungszeichen normale Eltern. Ich sage Anführungszeichen, weil natürlich das Päckchen ist da. Aber ja, schön die Entwicklung dann zu sehen.
20 Jahre Babyklappe in Bremen. Der Beitrag war von Heinrich Pfeiffer. Zwei junge Polizisten, ein Oberhauptkommissar und eine Polizistin in Ausbildung, 29 und 24 Jahre alt, sind gestorben. Und bisher war nicht klar, warum. Die beiden wurden gestern am frühen Morgen bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Geschehen in einer sehr ländlichen Gegend auf einer Kreisstraße in der Westpfalz. Die beiden Polizeibeamten konnten noch einen Notruf absetzen mit den Worten »Die schießen«. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte später zu der Tat, dass sie an eine Hinrichtung erinnere. Zwei Männer sind nach einer Großfahndung gestern noch festgenommen worden. Heute wurden Haftbefehle gegen beide ausgestellt. Es handelt sich um zwei Männer aus dem benachbarten Saarland. Der Hauptverdächtige ist ein 38-jähriger Wildhändler, der zweite Mann 32 Jahre alt. Und bis gerade eben hat eine Pressekonferenz der Polizei stattgefunden, der Ermittler in diesem Fall im Polizeipräsidium Kaiserslautern. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat zugehört und ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Petermann, hat denn die Polizei neue Erkenntnisse über die Tat gewonnen?
Ja, sie hat eigentlich bestätigt, was man seit gestern schon vermutet hat, nämlich, dass es sich wohl um einen Fall von Wilderei und um eine extreme Überreaktion nach dem sozusagen auf frischer Tat erlaubten Tat ertappt werden beim Wildern, beim Abtransport von vielen erlegten Tieren in einem Kastenwagen handelt. Das heißt, der 38-jährige Hauptverdächtige und der 32-jährige, die waren in diesem Kastenwagen unterwegs und dann ist es eben dazu gekommen, was wir auch gestern schon berichtet haben, dass ein Funkspruch abgesetzt wurde von den Polizisten. Wir haben einen Wagen mit viel erlegtem Wild auf der Ladefläche. Wir gehen jetzt über zu einer Personenkontrolle. Und dann gab es ja den zweiten Funkspruch, die schießen auf uns. Und das war dann wohl mit Tatwaffen, nämlich einer Schrotflinte, mit der die 24-jährige Polizeianwärterin einmal tödlich getroffen wurde und mit einem weiteren Langgewehr, also wohl ein Jagdgewehr auch, mit dem der 29-Jährige viermal getroffen wurde. Der lebte ja noch, als die Rettungskräfte eintrafen, aber starb eigentlich in dem Moment an diesen vier Schüssen.
Das heißt, man geht davon aus, dass also beide Festgenommenen auch mutmaßliche Täter sind. Das war ja bisher nicht klar. Die Polizei hat ja auch noch nach möglichen weiteren Tätern gefahndet und auch erstmal nur von einem Hauptverdächtigen gesprochen.
Genau, also man hat jetzt eigentlich die Vermutung, dass beide geschossen haben mit beiden Waffen. Man weiß noch nicht, ob es weitere Täter gibt. Das heißt, es gibt auch noch keine Entwarnung. Es wird natürlich weiter mit Hochdruck ermittelt. Aber man glaubt, dass man da die Haupttatverdächtigen jetzt dingfest gemacht hat und die hat man gestern Abend ja in Sulzbach festgenommen und der Ermittlungsrichter hat jetzt auch Untersuchungshaft verhängt wegen Fluchtgefahr, was auch damit zu tun hat, dass, wenn man es mal etwas salopp formuliert, es sich bei den Tatverdächtigen um verkrachte Existenzen handeln könnte. Leute mit Pleiten, also mit Insolvenzen, mit Delikten, die aber nie zu richtigen Strafen führten, also Wilderei, Unfallflucht, alles schon mal vorgekommen, noch nicht abgeurteilt, aber Leute, die möglicherweise nicht mehr viel zu verlieren haben und deshalb eben mit einem auch brüchigen sozialen Umfeld, deshalb Fluchtgefahr, deshalb Untersuchungshaft.
Wenn jetzt die Ermittler davon sprechen, dass sie eine extreme Überreaktion vermuten, ist das dann der Grund, dass es so womöglich verkrachte Existenzen sind? Weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Wilderei so starke Strafen nach sich zieht. Das ist ja eher ein schwaches Motiv für die Tötung zweier Polizisten.
Richtig, das scheint einfach wahnsinnig widersprüchlich und das berührt einen an diesem Fall auch so fürchterlich. Diese wahnsinnige Brutalität dieser frontalen Schüsse, tatsächlich hinrichtungsartig, mit eben dem Anlass, ertappt werden bei Wilderei, und das hat der Oberstaatsanwalt Gehring auch zum Ausdruck gebracht, dass das einfach nicht, auch bei Leuten, die mit Verbrechen umgehen, sozusagen das ist, was man erlebt im Polizeidienst oder als Staatsanwalt, da erlebt man eine solche Unverhältnismäßigkeit nicht. Und was mich eben auch berührt hat, war gestern zum Beispiel, da wurde ja das Foto des Hauptverdächtigen veröffentlicht und man sieht einfach einen netten End-30er, der da als Geschäftsführer einer Bäckerei vor einem Brotregal steht. Man denkt, eine super nette bürgerliche Existenz, und dann wird man damit konfrontiert, dass dieser Mann eben so etwas gemacht haben soll. Zwei ganz junge Polizisten getötet, und das kann kein Mensch verstehen. Und entsprechend angefasst sind halt hier auch alle auf dieser Pressekonferenz.
Dankeschön. Erste Informationen von den Ermittlern nach der Erschießung zweier Polizisten gestern in der Westpfalz. Anke Petermann berichtete. Und das war's auch schon von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.